Willkommen bei Diätfrei abnehmen. Sag Tschüss zum Diätfrust und Hallo zu einem Weg mit mehr Leichtigkeit und Spaß. Bist du bereit? Los geht's!
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diätfrei abnehmen. Heute habe ich wieder einen tollen Gast hier bei mir im Video auch. Also wenn du das auf YouTube siehst, kannst du dir das Video auch anschauen. Ansonsten hörst du uns gleich nur. Ich habe heute Julia zu Gast von So geht Schlafen. Und ja, du kannst es erahnen, es geht um das Thema Schlaf. Ich will die Julia aber hier auch gar nicht groß vorstellen, das darf sie gerne selber machen. So, Julia, stell dich mal kurz vor, wer bist du und vielleicht wie sind wir hier gelandet?
Sehr gerne, danke Timo. Danke auch für die Einladung zum Podcast.
Sehr, sehr gerne.
Also, ich bin Julia, ich bin 40 Jahre alt, ich habe 2 kleine Kinder, 5 und 2. Und ich weiß, was das bedeutet, leider, warum man früher gesagt hat, dass Schlafmangel eine Foltermethode ist. Mhm. Deswegen bin ich auch Schlafcoach geworden, weil ich irgendwann keine Lust mehr hatte auf die schlaflosen Nächte. Ich bin auch gerne schlank und ich habe gemerkt, wie unmöglich es ist, auf die Ernährung zu achten, geschweige Sport, wenn du einfach nicht zum Schlafen kommst.
Ja.
Und so haben wir uns gefunden. Jetzt bin ich da.
Ja. Das war ein witziger Zufall eigentlich und da habe ich dein Profil gesehen. Ich meine, das Kompliment habe ich dir jetzt, glaube ich, schon mehrfach gegeben. Ich finde deine Videos und dein Content generell, den du machst, so super und so ansprechend, auch wieder authentisch, finde ich immer super wichtig. Also gerne mal bei der Julia vorbeischauen. Ich versuche dann auch im Nachhinein nochmal alles zu verlinken. Genau, also falls sich das Thema Schlaf interessiert und Julia ist auch vor allem zertifiziert als Schlafcoach für Kinder bis 5 Jahre, korrekt?
Genau. Mhm.
Kennt sich natürlich mit allem rund um das Thema aus, aber darauf hat sie sich spezialisiert und ich glaube, das könnte für viele da draußen interessant sein. Ja, weil einige bestimmt da draußen junge Kids haben und die merken, dass das kleine Schlafräuber sind. Und vielleicht gehen wir darauf insgesamt jetzt auch so ein bisschen ein. Oder allgemein erstmal auf das Thema Schlaf. Du hast es jetzt schon angesprochen, du hast gemerkt, das macht einiges so viel schwieriger. Wie sind da so deine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Schlaf und wie hast du vielleicht da auch dieses Problem für dich gelöst?
Also als ich noch keine Kinder hatte, habe ich den Schlaf gar nicht geschätzt, habe ich als selbstverständlich wahrgenommen, war lange auf, abends. Du weißt es, morgens hat man noch die Möglichkeit, nachzuschlafen oder sich mittags hinzulegen. Wenn du dann Kinder hast, dann ist es natürlich ein ganz anderes Leben. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ich war wirklich, bin aus allen Wolken gefallen, dass wie die Babys, die sind doch klein. Man sagt ja auch, schläft wie ein Baby. Falsch, weil unsere Tochter, die inzwischen 5 Jahre alt, die ist am Anfang halbstündig aufgewacht, dann stündlich und es hieß ja immer, ist ja normal, sind ja Babys, mit einem Jahr wird es besser. Mit einem Jahr wurde es nicht besser, es ist sogar teilweise schlechter geworden. Und ja, es war echt kein Zustand, es war ein Überlebensmodus. Du bist wachst morgens auf und denkst dir, oh Gott, ich könnte jetzt schon wieder, wann ist endlich Abend, ich möchte ins Bett. Dann gehst du abends ins Bett. Die Nacht ist dermaßen unruhig, dass du dir denkst, wann ist die Nacht endlich vorbei? Das ist keine Nacht, ich will hier aufstehen und in den Tag starten. Und dann ist es wie so ein Teufelskreis. Und zwischendurch, du kommst auch nicht zu gesunden Ernährung, weil du mit dem Kind natürlich beschäftigt bist und dich, wenn alles sich nur um das Thema Schlafen dreht und du nur dabei bist, den richtigen Zeitpunkt zu finden, bist du dann an der letzten Stelle, sodass du immer wieder zwischendurch snackst oder das Essen vom Kind aufisst und so Sachen. Und so kommt man in diesen Teufelskreis und dauert dann noch, bis man da wieder rauskommt.
Ja, was hast du da für dich so an Symptomen bemerkt, sobald der Schlaf irgendwie so schlecht wurde von dir persönlich? Also hast du es jetzt gesagt, mit dem Snacken war dann schon so ein Punkt. Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, okay, das ist mir da besonders aufgefallen, das habe ich vorher gar nicht so wahrgenommen und dann erstmal gesehen, wie wichtig Schlaf eigentlich ist?
Ja, genau, kann ich dir sehr genau sagen. Und zwar, wenn du morgens aufstehst und so, wenn du dir so ein Handy-Akku vorstellst und du nur 2% hast, weil du kurz vorm einfach umkippen bist, musst du schnell an die Energie kommen. Du musst es irgendwie schnell tanken. Und die Lebensmittel, die sich da gut anbieten, sind natürlich Süßigkeiten. Also es war nichts Besonderes, wenn ich morgens aufgestanden bin und erstmal an der Schokolade abgebissen habe, weil ich musste Zucker, Zucker, schnell Zucker. Mittags auch noch irgendwas Fettes, Kaffee, 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 Kaffee. Natürlich mit der fetten Milch noch dazu. Und am Abend ist man selbst so aufgeputscht, weil du halt nur Quatsch gegessen hast und nur Zucker und Fett und keine Ballaststoffe. Jetzt gehe ich zu tief, glaube ich.
Ja,
Das
nee.
erklärst du wahrscheinlich schon alles. Aber das ist halt, das war alles eine kurzfristige Lösung. Hauptsache, du überlebst die nächste Stunde irgendwie bis zur nächsten Nahrungsaufnahme. Das war, sich nur irgendwie am Leben zu halten mit maximaler Energie. Aufnahme. Also ich wusste nicht, wann ich zum nächsten Mal zum Essen komme. Deswegen, um auf die Nummer sicher zu gehen, habe ich einfach immer gegessen, immer zwischendurch.
Ja, und du hast es dann auch gemerkt, dass es 100% durch den Schlaf kam. Ich meine, wenn man Kids hat und dann auch so eine Veränderung hat, dann geht man stark davon aus, dass es dadurch kommt. Aber viele haben auch dieses Thema, ohne dass sie Kids haben, ja, wissen auch, ja, ich schlafe hier mal schlecht, da schlafe ich schlecht ein, dann wache ich mal auf. Aber die sind sich dessen gar nicht so bewusst, was Schlaf eigentlich macht. Und du hast da schon perfekt beschrieben, was das in der Praxis mit einem macht. Die Appetitregulation ist halt komplett gestört. Das heißt, wir sehen da auch in Studien, dass du ein, oder auch ich kann das unterschreiben, wenn ich mal eine schlechte Nacht hatte, dass du einfach viel mehr Hunger auf die kalorienreichen Sachen hast. Und dann snackst du automatisch viel mehr. Und das bedeutet letztendlich, deine Kalorienaufnahme liegt wieder nicht da, wo du sie vielleicht gerne hättest. Und das macht es den meisten dann auch schwierig, überhaupt on track zu bleiben, dran zu bleiben. Und die Ursache ist da der Schlaf. Und das muss dann immer angegangen werden. Und auch, ich glaube, da werden wir bestimmt heute noch einige Tipps mitnehmen. Auch in so einer schwierigen Situation, wo man so einen externen Faktor hat, den man gefühlt nicht beeinflussen kann, selbst da gibt es Sachen, die man beeinflussen kann. Vielleicht magst du da vielleicht aus deiner Arbeit mal so berichten, wenn man jetzt so Kids zu Hause hat und die einen jede Stunde aufwecken. Ist das normal? Kann man das verändern? Was kann ich tun, wenn ich da betroffen bin?
Also bis zu einem gewissen Alter ist das normal. Ich würde zum Beispiel bei einem Säugling nicht erwarten, dass es durchschläft. Es gibt wohl Kinder, Babys, die seit der Geburt durchschlafen. Mit denen habe ich natürlich nichts zu tun. Die kommen nicht
Ja,
zu mir. Ich habe nur mit Kindern zu tun, die Probleme mit Schlafen haben. Aber ab einem gewissen Alter, so ab 8, 9 Monaten, würde ich erwarten, dass die ein maximal zwei, okay, irgendwie würde ich noch dreimal pro Nacht aufwachen, akzeptieren, aber sie dürfen dabei nicht stundenlang wach bleiben. Die sollten aufwachen, Nahrungsaufnahme, weiterschlafen. So, das ist so meine perfekte Situation und da arbeite ich mich mit den Familien auch hin, dass die Kinder altersgerecht oft wach in der Nacht werden und durchschlafen. Wie gesagt, gibt es auch Kinder, die ab Geburt durchschlafen, aber ich sage immer so ab 1,5, ab 18 Monaten ist das so ganz normal, dass die Kinder anfangen durchzuschlafen, wenn man alles richtig gemacht hat. Und ich glaube, du hast jetzt gefragt, was man verändern kann, oder?
Ja, also was man jetzt als betroffene Mom, Dad da tun kann, um das zu verbessern, dass man da vielleicht nicht so häufig aufstehen muss.
Man muss ganz wichtig natürlich den Schlaf von dem eigenen Kind verstehen, weil Kinder sind unterschiedlich. Grundsätzlich ist das bei allen ähnlich, aber wichtig ist, das eigene Kind zu verstehen. Heutzutage gibt es so viele Informationen und du kannst alles googeln, sodass wir unser Bauchgefühl verloren haben. Früher gab es ja auch keine Schlafcoaches und irgendwie hat man trotzdem überlebt. Aber heutzutage braucht man jemanden, der kommt und sagt, das ist so, so und so und alles, das ist wahrscheinlich genauso wie in der Ernährungsberatung, gibt es einfach Unmengen an Informationen. Was soll ich glauben, was soll ich nicht glauben? Wichtig ist, den Schlaf von einem eigenen Kind zu verstehen und danach zu handeln, sich zu überlegen, woher kommt das Problem, was fehlt dem Kind, warum wacht er nachts so oft auf? Und die Themen geht man dann an. Als erstes mache ich immer Schlafrhythmus, angehen, sodass die Eltern ganz genau wissen, wie lange kann das Kind wach bleiben, wann soll er wieder schlafen, wie mache ich dem Kind ein Schlafangebot, sodass das Kind auch weiß, was auf ihn zukommt und nicht dann verwirrt ist, so, was mache ich hier eigentlich? Oder dass sie den Zeitpunkt nicht verpassen, dass das Kind jetzt schlafen soll, weil wenn das Kind sein perfektes Einschlaffenster verpasst hat, dann ist es natürlich übermüdet und drüber und dann braucht ihr wieder sehr viel Unterstützung. Genau, also Schlafrhythmus ist das Wichtigste. Dann schaue ich, dass die Kinder einigermaßen eigenständig einschlafen, dass die nicht nur von der Bewegung abhängig sind, dass sie nicht nur von Brustflasche abhängig sind. Es ist alles nicht verboten, aber so, dass die auch die Erfahrung haben, es ist auch okay, sich hinzulegen und entspannt neben Mama oder Papa einzuschlafen, sodass sie, wenn sie in der Nacht aufwachen und dann gucken, okay, ist alles so, wie es war, ich fühle mich sicher, ich schlafe einfach weiter. Hunger habe ich nicht, weil ich ja tagsüber gut gegessen habe. Und dann zirkeln sie einfach in den nächsten Schlafzyklus. Wir Erwachsene schlafen ja auch nicht die ganze Nacht durch. Wir wachen auch nach jedem Schlafzyklus auf. Wir wachen aber unvollständig auf. Wir machen nicht mal die Augen auf, sondern drehen uns auf die andere Seite und schlafen einfach weiter, weil wir keine Flasche, keine Brust und keine Bewegung brauchen. Und wenn uns irgendwas stört in diesem Moment, zum Beispiel wir müssen auf Toilette oder haben Durst, stehen wir auf, befriedigen unsere Bedürfnisse, legen uns hin und schlafen weiter. Und genau, das ist auch das Ziel, dass es bei den Kindern auch so ist.
Sehr interessant. Da zwei Oberpunkte, die man jetzt daraus aufgreifen kann für auch jetzt nicht nur die Kids, sondern also auch die Erwachsenen, ist halt erstmal ein Tagebuch führen, also so ein Schlaftagebuch und auch erfassen, wie schlafe ich, wie viel schlafe ich und so weiter. Und dann ein Schlafritual, das habe ich so ein bisschen rausgehört, dass man da so schaut, was kann ich vielleicht etablieren, gerade für Eltern, junge Eltern, was unabhängig ist von dem Elternteil. Das ist da entscheidend. Vielleicht jetzt auch mal ganz interessant, wie viel ist denn normal an Schlaf für einen Erwachsenen oder wie viel ist normal an Schlaf für kleine Kids? Gibt es da Zahlen für verschiedene Altersgruppen?
Ja, also wenn sie ganz klein sind, die Säuglinge, die schlafen bis zu, wir sind gefühlt nur am Schlafen, irgendwann wird es so 12 bis 15 Stunden und 12 bis 14 Stunden bleibt eigentlich bis zum dritten Lebensjahr. Da ist die Schlafverteilung unterschiedlich. Zum Beispiel, sie schlafen 10 Stunden pro Nacht und 3 Stunden am Tag auf mehrere Schläfchen verteilt. Wichtig ist, dass man es mindestens 3 Tage lang trackt und sich den Mittelwert ausrechnet. Wie viel hat das Kind am Tag 1 geschlafen? Wie viel hat das Kind am Tag 2 und 3 geschlafen? Und dann noch den Mittelwert aus diesen 3 Schläfchen. Dann wissen wir, wie viel Schlafbedarf das Kind pro 24 Stunden hat. Und im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie ist das verteilt? Wo ist das Kind zu kurz wach? Wo ist das Kind zu lang wach? Wo sind die zu kurzen Schläfchen? Wo kommen sie her? Ist der Schlafdruck vielleicht zu wenig oder zu viel? Also da im nächsten Schritt verteilen wir den Schlaf über den Tag sinnvoll, dass sie auch am Abend entspannt sind, nirgendwo Übermüdung gesammelt haben, sondern ganz entspannt einschlafen können.
Jetzt hast du wieder interessante Punkte gebracht. Der individuelle Schlafbedarf ist beim Erwachsenen auch genauso. Vielleicht kennen viele schon die Zahlen. 7 bis 9 Stunden ist so das Empfohlene für Erwachsene. Jetzt gibt es aber auch Menschen da draußen, die kommen mit 5 Stunden vollkommen gut klar. Das ist jetzt aber die absolute Ausnahme. Viele, die 5 Stunden schlafen, die reden sich das eher ein. So, aber es gibt tatsächlich Menschen, die kommen mit weniger aus. Und auch Menschen, die mehr brauchen. Und da gilt es auch mal zu schauen, eben für ein Tagebuch. Und schau mal, wie viel Schlaf brauchst du wirklich? Da muss man natürlich auch den Alltag danach ausrichten, dann wirklich mal früher zu Bett gehen, dass man auch morgens die Zeit hat, um dann auch noch genügend Zeit zu haben, morgens sich fertig zu machen und so weiter. Aber ja, sowas ist super wichtig. Jetzt hast du einen Begriff genannt, den habe ich bei dir bisher nur so gehört. Schlafdruck. Was steckt dahinter?
Auch für mich ist das so inzwischen so ein selbstverständlicher Begriff. Ich verstehe darunter die Stärke oder die Kraft, mit der ein Mensch am Abend oder tagsüber einschläft. Schlafdruck, wenn wir morgens aufwachen, ist unser Schlafdruck eher niedrig, wir sind ausgeschlafen. Und dann bei den kleinen Kindern, so Richtung, je nachdem, wie alt sie sind, sagen wir mal, wenn sie nur einen Tag Schlaf machen, am Nachmittag, am Vormittag, kurz vor dem Mittagsschlaf, merken wir, ah, okay, der Schlafdruck kommt, da werden sie müde und zeigen Müdigkeitszeichen und so Augen reiben oder es gibt auch unterschiedliche Müdigkeitszeichen. Manche Kinder zeigen das nicht so deutlich, aber du merkst es, wenn die zwischendurch immer so Standby-Phasen haben, so. Und dann geht's weiter. So diese kurzen Momente, wo du denkst, Kind, ich glaube, bald ist es Zeit. Oder wenn sie schlechte Koordination haben, sie laufen, stolpern, obwohl da nichts ist, das ist immer auch so ein Müdigkeitszeichen. Und wichtig ist, den Schlafdruck richtig aufzubauen und zu nutzen. Am Abend genauso. Wenn der Schlafdruck gut da ist, dann schlafen sie schnell und entspannt ein. Bei Erwachsenen wahrscheinlich auch so ähnlich. Am Abend ist der Schlafdruck da.
Ja, genau, der kommt natürlicherweise. Da können wir vielleicht auch noch nachher drauf eingehen, was für Fehler wir machen, damit das vielleicht nicht so ist. Jetzt, was sind denn, auch gerade bei Kids, da kann man jetzt wahrscheinlich auch wieder für Erwachsene das ableiten, sind denn die Punkte, die helfen, mehr Schlafdruck aufzubauen?
Zum einen natürlich sich körperlich herauszufordern. Das heißt, auch Kinder, die krabbeln, die sollen nach dem Aufstehen die Zeit nutzen, um die Skills zu üben, je nachdem, wie weit sie sind. Kinder, die schon laufen können, mit denen würde ich rausgehen oder wenn das Wetter schlecht ist, sie möglichst zu Hause beschäftigen, dass sie körperlich aktiv sind. Wichtig ist, die aktive und passive Zeit gut zu verteilen, sodass die nach dem Aufstehen aktiv sind und in der zweiten Wachphase länger eher ruhiger sind. Und je näher es zum Schläfchen wird, dass die ruhiger und ruhiger werden. Genau, also körperliche Aktivität, sehr gut ist das, wenn sie in die frische Luft kommen. Natürlich, weil sie dann Serotonin aufbauen und aus dem Serotonin wird Melatonin gebaut, das Schlafhormon, und ausgeschüttet wird Melatonin, wenn sie in eine abgedunkelte Umgebung kommen. Das heißt, wenn das die Zeit für ein Schläfchen kommt, ist es sehr sinnvoll, das alles abzudunkeln für die Kinder ab dem 5. Lebensmonat, ab dem 4. eigentlich schon, weil da müssen sie ihr Melatonin schon selbst produzieren. Davor war das noch aus dem Mutterleib, aus der Schwangerschaft. Da ist es egal, die können auch bei Licht und überall schlafen. Und ab dem 4., 5. Monat ist es wichtig, dass die dann in die abgedunkelte Umgebung kommen, um eben Melatonin ausschütten zu können. Und das spielt uns in die Karten, dass die Kinder dann auch diese noch eine zusätzliche Unterstützung zum Einschlafen bekommen, die hormonell bedingt ist. Kennst du diesen Zustand, wenn man tagsüber so, also schlecht geschlafen hat, eigentlich müde ist und den ganzen Tag bist du irgendwie so gereizt und genervt, aber du bist ja ein Erwachsener, du reißt dich zusammen und dann kommt der Abend, dann gehst du in eine abgedunkelte Umgebung, beziehungsweise legst dich hin und da kommt dieser Zustand, wo so eine Müdigkeitswelle dich überrollt, so, und dann bist du so, alle Muskeln, du fällst irgendwie so zusammen. Das ist der Moment, wo Melatonin ausgeschüttet wird und du eben schlafbereit bist.
Ja, du wirfst da so vieles in den Raum. Ich glaube, das ist dir gar nicht bewusst, was man als Erwachsener so mitnehmen kann, was bei Kids eben zutrifft, aber wir als Erwachsene auch falsch machen. Also so viele Kleinigkeiten. Also das ist wirklich auch bei gutem Schlaf. Also es ist keine, ja, es ist eine Wissenschaft, klar. Also sowas wird untersucht, aber die Praxis ist eben keine Wissenschaft. Da geht es wirklich wieder um die Basics. Können wir nachher auch nochmal benennen. Aber die benennst du hier schon indirekt sehr, sehr gut. Die Fehler machen wir auf täglicher Basis. Also ich sehe es zumindest auch bei mir im Coaching. Die, die Probleme haben mit dem Schlaf, die machen diese Basics halt einfach grundlegend falsch. Und wenn die schon behoben werden, was meistens kein großer Akt ist, dann schläft man auf einmal viel, viel besser. Und das
Ja, ich
macht
sag.
so viel aus. Ja, jetzt vielleicht auch noch da die Brücke auch zu schlagen zu dem Thema. Du hast es eingangs gesagt, ja, du willst ja trotzdem noch schlank sein und bleiben und bist es ja auch. Wie geht das? Wie schaffst du das? Wie hast du das mit gerade dem, was du berichtet hast, dass es bei dir nicht einfach war, trotzdem geschafft, so zu sein, zu bleiben?
Gerne. Ich habe ja zwei Kinder und zwei unterschiedliche Situationen gehabt, tatsächlich. Beim ersten Kind, sie hat am besten in Bewegung geschlafen. Deswegen war ich eigentlich gefühlt 24/7 in Bewegung. Das sind einfach Schritte, die ich gegangen bin. Tagsüber
Ja.
und nachts. Ich musste nachts mit der Trage rausgehen. Zu Hause hat es hier nicht ausgereicht. Ich musste sie immer in die Trage. Kennst du die? Zum
Ja,
Anschnallen.
klar.
1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Ich musste jedes Mal bei jedem Wetter in der Nacht rausgehen und die Runden um den Block drehen. Das war so frustrierend. Du siehst kein einziges Fenster, wo Licht brennt und du total bescheuert gehst mit diesem Kind, wartest, bis sie eingeschlafen ist, kommst nach Hause, legst sie ab, auch noch mit dem Risiko, dass sie da aufwacht und dann hast du ein richtiges Problem, weil der Schlafdruck dann nicht mehr ausreichen wird, um weiter zu schlafen. Also ich war schlank, weil ich mich so viel bewegt habe, aber das war dermaßen eine ungesunde Art und Weise, wie ich schlank geblieben bin,
Ja.
weil nur Schokolade, Süßigkeiten, fette Sachen, Kaffee, davon habe ich mich ernährt, so circa 2 Jahre lang, war echt schlimm. Und beim zweiten Kind habe ich sofort gesagt, trage weg, Pezziball, das ist dieser Gummiball, habe ich sofort verschenkt. Ich dachte mir, ich setze mich nie wieder auf dieses Ding drauf. Ich werde sterben, aber ich setze mich nicht mehr drauf. Wir haben mit 6 Monaten ein Schlafcoaching gemacht und er hat gelernt, einfach, hat gemerkt, dass es einfach cool ist, im Liegen einzuschlafen. Das heißt, beim zweiten Kind habe ich keine Bewegung gebraucht.
Ja.
Aber der Schlaf hat natürlich nicht von Anfang an funktioniert und die Kinder schlafen noch nicht durch. Und mit Schlafmangel muss ich sagen, ich habe keinen Tipp, wie man schlank bleibt. Ich habe 10 Kilo bis vor kurzem mitgetragen an mir, weil ich es nicht losgeworden bin. Weil wenn ich nicht schlafe, wenn ich nachts mehrmals aufstehen muss und am nächsten Tag noch zum Beispiel Sport machen würde, das ist eine zusätzliche Qual für mich, für meinen Körper. Also ich bin gespannt, ob du Tipps, du hast schon angedeutet, dass du da Tipps hast, aber ich habe keinen Tipp, außer arbeite daran, dass dein Kind schläft und schlafe selbst gut. Und erst dann kommt es für mich in Frage, weitere Schritte zu gehen.
Ja, ist natürlich eine Schwierigkeit, mit der ich schon öfter mal konfrontiert war im Coaching. Und grundsätzlich, da gibt es ja auch Coaches, die tatsächlich mit dieser Empfehlung daherkommen, ja. Ja, guck doch einfach, dass du dich mit deinem Partner abwechselst. Einer schläft auf der Couch oder so. Und also so Tipps, die so weit weg sind von der Realität, wo ich mir denke, wie hast du es überhaupt geschafft, Leute zu betreuen? So. Weil das hilft niemandem weiter. Was ich halt immer mache, habe ich auch schon in anderen Podcasts gesagt, wir nehmen Sachen einfach als gesetzt an. Das heißt, der Schlaf ist halt einfach in dem Falle nicht optimal. Das Einzige, was wir halt dann optimieren können, ist, wie das Wissen, was du weitergibst, sagen, ich krieg mein Kind irgendwie dazu, ein bisschen besser zu schlafen, aber selbst dann wird es halt sehr variabel sein und es ist trotzdem nicht optimal. Dann guckt man halt bei sich persönlich, was kann ich optimieren, um halt eben nicht zu viel Kalorien zuzuführen. Das heißt, auch da kann ein Tagebuch helfen, erstmal eine Übersicht zu behalten. Wie viel Energiebedarf habe ich denn auch in der Zeit akut? Welche Alternativen könnte ich denn essen? Wie regelmäßig brauche ich denn was? Also auch das kann man abbilden über ein Tagebuch, dass man sich mal selber reflektiert und sieht, okay, ich brauche gefühlt alle 2 Stunden kleine Häppchen. Das kann man aus verschiedenen Sichtweisen argumentieren, aber letztendlich geht es nämlich darum, rauszufinden, auch wo ist mein individueller Bedarf wirklich in so einer Zeit? Und dann zu denken, natürlich hat der Körper keinen Bedarf an Zucker, jetzt in dem Sinne. Er zeigt dir damit mehr oder weniger nur, ich habe einen höheren Energiebedarf wie sonst, weil ich bin mehr wach und dann fällt der Bedarf in der Nacht nicht so runter wie sonst. Das heißt, er will irgendwie Sorge tragen, dass er halt mehr Aufwand betreiben muss und will sich dafür wappnen. Und das muss man letztendlich für sich nur verstehen und dann sagen, okay, dann gebe ich meinem Körper aber neben der Energie einfach auch noch viel mehr Nährstoffe. Das heißt, wir gucken, wie kriegen wir von diesem einseitigen nur Energie zuführen, mehr Ausgewogenheit und mehr Abwechslung trotzdem noch rein, um dem dann Sorge zu tragen. Und dann wirst du auch feststellen, der Körper signalisiert dir irgendwann, ah, ich bin besser versorgt. Und dann regenerierst du in der Zeit, in der du schläfst, die paar Stunden, trotzdem noch mal besser. Das heißt, es lässt sich trotzdem optimieren. Ja, und so ist das letztendlich immer die Herangehensweise, dass man schaut, wo ist individuell der Hebel, um das zu optimieren. Und eben das Verständnis auch für das Ganze, weil man muss nur ein bisschen den Körper hinterfragen, das Bauchgefühl da auch wieder sprechen lassen und hören. Und dann kann man auch da wieder Dinge optimieren, die dann individuell helfen. Und dann ist es ein Trial and Error. Ich bin ja auch sehr belesen, würde ich sagen, was das angeht, Ernährung. Ich meine, ich habe das auch studiert, das waren auch ein paar Jahre. Du ja auch, korrekt, ja.
Ich habe studiert, ja.
Ja, genau. Das ist halt auch, du hast halt so einen Fundus, aber das ist jetzt nicht immer das, was man alles braucht, sondern du musst halt immer schauen, wen hast du vor dir und was könnte da helfen. Das heißt, man muss immer anhand dem Wissen so ein bisschen rausfiltern, was könnte da individuell die Lösung sein. Und dann ist es immer ein Ausprobieren. Weil, wie ich eben gesagt habe, mit der Schlafmenge, bei dem anderen reicht, bei dem einen reichen 6 Stunden, der andere braucht 9 Stunden. Und sowas muss man halt rausfinden.
Ja,
Das
das
heißt,
macht
da
Sinn.
die Ernährung, die Regelmäßigkeit und die Zusammensetzung ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich würde in der Zeit wahrscheinlich auch nicht zu sehr Fokus auf Eiweiß legen, zum Beispiel. Das ist für viele immer so, hä? Was? Eiweiß ist aber doch immer auf Prioritätsliste Nummer 1 ganz oben und dann immer 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, aber man muss halt auch gucken, in welcher Lebensphase befinde ich mich, mit welchem Bedarf. Und da ist halt vielleicht gerade Energie, sollte man mehr priorisieren, weil je mehr Eiweiß du isst, bei einer gleichen Kalorienmenge, je weniger kannst du von anderem essen. Und das ist so ein Problem, was immer aufkommt, durch halt eine gewisse Energiemenge, die man zuführt, egal ob man die jetzt zählt oder nicht, es fällt halt irgendwo immer was weg. Und deswegen muss man halt gucken, lohnt sich dieser Trade-off? Und in so einer Situation, genauso wie bei Sportlern häufig tatsächlich auch, lohnt sich einfach mehr Energie zuzuführen. Und so sehen wir zum Beispiel auch bei Personen, die jetzt nicht so einen externen Faktor mit dem Schlaf haben, sondern die einfach nur schlecht ein- und durchschlafen, dass Kohlenhydrate vor allem am Abend sehr, sehr helfen, um besser zu schlafen.
Echt? Wow.
Ja, gibt es Studien zu, tatsächlich. Und in der Praxis hat sich das auch bewiesen. Besonders bei Personen, die abends Kohlenhydrate meiden, weil, ach, man gehört hat, ja, abends verbraucht man ja keine Energie mehr, alles, was dann zugeführt wird, wird eingelagert. Da gibt es ja etliche Mythen oder Insulin und hast du nicht gehört. Das ist aber alles Quatsch. Und genau in so einem Fall können die Kohlenhydrate eben auch über den Insulinmechanismus helfen, besser zu schlafen. Weil was wenige auch wissen, wir haben ja verschiedenste Hormone in unserem Körper. Stresshormone, die auch gerne in so einer Phase von wenig Schlaf oder allgemein viel Stress, den wir über den Alltag haben, ausgeschüttet werden. Cortisol unter anderem, ist Insulin ein Gegenspieler. Das heißt, mit genügend Kohlenhydraten und regelmäßig kriegen wir das Cortisol auch ein bisschen eingedämmt. Reden wir natürlich nicht von krankhaft erhöhtem Cortisol. Da bitte zum Arzt gehen. Aber sonst, wenn das so ein bisschen, wenn man so diesen täglichen Alltagsstress hast, kannst du eben sehen, dass du dadurch besser in diesen, ja, Rest-and-Relax-Modus kommst. Also wir haben ja dieses Fight-and-Flight-Modus, der Sympathikus und der Parasympathikus mit Rest-and-Relax. Und da kommt man durch Insulin vor allem auch besser rein. Ist zum Beispiel was wir mittags in den meisten Fällen nicht so wollen. Das heißt, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel isst oder generell einfach nicht zu große Portionen mit zu viel Energie, weil dadurch fällt der Körper in diesen Modus, ich will mich jetzt entspannen, hinlegen.
Der
Und
Nachmittagstief.
dann hat man dieses bekannte Mittagstief und dann kommt der Kaffee und dann kann man das Ganze weiterspinnen und dann schaffst du dir deinen eigenen Teufelskreis. Müdigkeit, Kaffee, Müdigkeit, Kaffee, schlechter Schlaf, Müdigkeit und so weiter und so fort. Das heißt, hier sind wir auch dann allgemein wieder bei den Basics, die super wichtig sind für den Schlaf, die du auch benannt hast, was du gemacht hast. Zucker und viel Koffein, also Zucker mal außen vor, aber viel Koffein ist halt einfach nichts Gutes für den Schlaf. Ich höre immer wieder, ah ja, ich kann doch gut einschlafen. Ja, beim Alkohol ist es übrigens genau dasselbe. Viele können super gut, wenn sie mal ein paar Gläser Wein getrunken haben, einschlafen. Viel besser sogar als in der Regel. Ja, aber deine Schlafqualität wird trotzdem mieser. Und die Schlafqualität entscheidet auch wiederum, ob du dann Schlafmangelsymptome hast oder nicht. Und dann stehst du da und denkst halt, ja, ich habe doch genug geschlafen, warum habe ich jetzt Heißhunger und so weiter? Kann eben der Grund sein. Und da gab es jetzt auch eine Reihe von Studien, das waren glaube ich so zwei, drei, die gezeigt haben, dass selbst ein doppelter Espresso am Morgen die Schlafqualität immer noch negativ beeinflusst. Ein doppelter Espresso. Und ich meine, auch das kann jeder immer so ein bisschen für sich testen. Ich mache deshalb gerne Phasen, wo ich Koffein auch gerne mal ganz weglasse. Das ist für viele unvorstellbar. Da hatten wir ja auch das Thema schon im Chat. Ich trinke dann einfach koffeinfreien Kaffee. Da ist für mich nichts bei und ich habe trotzdem diesen Genussfaktor Kaffee. Ich trinke halt gerne guten Kaffee. Ich habe eine Siebträgermaschine zu Hause. Ich mache mir dann gerne meinen Kaffee und möchte dann nicht darauf verzichten. Aber das Koffein ist halt komplett unnötig da. Und ich brauche es auch nicht. Tatsächlich merke ich dann auch häufig, gerade wenn ich so lange schon drin bin, wieder den normalen Kaffee zu trinken, dass ein Mehr an Kaffee einfach nur mich müder macht. Und dann ist spätestens eigentlich das Signal, dass man sagen sollte, kein Koffein mehr.
Guter Punkt.
Ja,
Ich musste
also
gerade so dabei so innerlich schmunzeln, wenn die Erwachsenen sagen, ja, aber ich schlafe doch schnell ein. So ähnlich ist es mit kleinen Babys und Kindern, wo die Eltern sagen, ja, mein Kind schläft super schnell ein, aber wacht dann halt jede Stunde auf. Was die machen, die lassen das Kind extra länger auf, sodass es dann super müde ist, der Schlafdruck ist super groß da und dann schlafen sie schnell ein, wachen aber ständig auf. Und ich mache das immer so gerne am Beispiel. Ich sage immer, erinnert ihr euch an die Zeit, wo wir alle noch feiern waren, wo wir noch keine Kinder hatten? Dann sind wir im Club und dann ist es schon 1 Uhr in der Nacht, schon 2 Uhr, 3, 3 ist eigentlich, also bei mir war 3 die Grenze, wo ich dann schon sage, okay, jetzt nach Hause. Aber manchmal möchte man doch länger feiern oder ist in einem Gespräch verwickelt und dann trinkt man einen Red Bull oder einen starken Kaffee, hält noch irgendwie eine Stunde durch, dann kommst du nach Hause, du schläfst sofort ein. Aber du wirst jede Stunde aufwachen, so, oh, Durst, oh, auf Toilette. Jetzt weiß ich nicht, warum ich aufgewacht bin. Das ist so ähnlich, weil Stresshormon, Cortisol, das ist das, was uns aufputscht und wach hält. Und das müssen wir dann alles verarbeiten in der Nacht. Und bei Kindern ist es genauso. Wenn sie zu lange wach sind, dann kommen sie in den Stresszustand, bauen Cortisol auf und das werden sie besonders in der ersten Nachthälfte abbauen. So eine, ähnlich wie bei Erwachsenen.
Auch da sehen wir wieder die Parallelen. Also letztendlich ist es auch so. Es sind alles menschliche Wesen und die haben halt nur andere Bedürfnisse. Auch genauso bei der Ernährung. Ist natürlich nur alles im Verhältnis zum Körpergewicht, dann ein bisschen mehr, je nachdem. Der Stoffwechsel läuft auch viel, viel schneller bei einem Kind. Aber im Grunde sind das dieselben Prinzipien. Weswegen man ja jetzt auch beim Kind nicht hingeht und das mit ganz anderen Lebensmitteln ernährt als den Erwachsenen. Das ist dasselbe Prinzip. Ist nur ein bisschen häufiger vielleicht und andere Portionen. That's it.
Thema, was mir noch eingefallen ist oder aufgefallen ist, als du erzählt hast, wie man in solchen Extremsituationen bei Schlafmangel umgehen kann, wäre eine Essensvorbereitung wahrscheinlich auch eine gute Lösung, oder? Dass
100%,
man
klar.
immer was
Also
da hat und nicht zu Schokolade greifen muss.
definitiv, definitiv. Habe ich in der Praxis nur nahe Null. Würde man nicht erwarten. Aber ich bin kein Befürworter unbedingt von Meal Prep. Also ich aus meiner Bodybuilding-Zeit, ich habe da die Schnauze voll von gehabt irgendwann. Und dann habe ich selber auch nicht mehr praktiziert. Und habe da auch aus meiner Erfahrung selber und aus meinem Bedürfnis nach Spontanität bei den Mahlzeiten auch so Parallelen bei vielen erkannt. Natürlich ist die Lösung vorbereiten. Anders vorbereitet sein oder einen Plan haben. Deswegen ist ja für viele auch so, ja, ich mache mir einfach einen Ernährungsplan oder ich lasse mir einen Ernährungsplan erstellen und gehen dann einfach nach dem und koche den vor und so weiter. Aber darum geht es gar nicht, sondern du musst halt einfach nur wissen, okay, in welchen Situationen habe ich welche Optionen und die auch wieder vorher klar werden, wie viel möchte ich oder kann ich an Zeitaufwand aufbringen. Und dann geht es wieder auch abzubauen, dass irgendwie eine Mahlzeit 20 Minuten dauern muss oder 30 Minuten oder sonst irgendwas, weil das bedarf es nicht. Also du kannst innerhalb von 5 Minuten kannst du dir Mahlzeiten zusammenbauen. Das ist jetzt absolut kein Aufwand. Also das was jeder machen kann. Man muss halt eben nur wissen, wie und dann auch entsprechend den Einkauf vorher zu Hause da haben. Das heißt, da bedarf es die Planung und das Wissen für, wie kann ich welche Komponenten zusammensetzen. So, da erinnere ich mich jetzt gerade an einen Call nochmal mit in der Umsetzungs-Challenge, die es letztens gab, von einer Ex-Kundin, die hat halt gesagt: Timo, für mich war es damals so bahnbrechend, dass du mir die Augen geöffnet hast und mir gesagt hast: Ja, ich muss ja immer nicht immer alles vorbereiten, sondern ich kann ja auch so was Einfaches vorbereiten wie ein belegtes Brot. Ja, also das ist es eben schon. Manchmal reicht auch sowas aus, weil du kannst auch ein Brot vollwertiger gestalten oder zu einer ausgewogenen Mahlzeit machen. Man muss halt eben nur das Verständnis haben. Das heißt, dass man da vielleicht noch ein bisschen geschnittenes Gemüse oder sowas mitnimmt oder zumindest Obst, dann auch da eine Eiweißquelle, eine Fettquelle dabei ist. Und in den Momenten, in denen Brot relevant ist als Mahlzeit, ist meistens der Hunger auch gar nicht so das Thema, sondern da geht es, wie ich sie gerne benenne, eher um funktionelle Ernährung. Das heißt, wir geben dem Körper gerade ein bisschen Energie und Nährstoffe und dann ist auch fein. Meistens ist nämlich da eben nicht der Genussfaktor so groß wie jetzt an anderer Stelle, meistens am Abend. Da muss man dann mehr danach gucken, okay, wie kriege ich denn eine schön aussehende, ausbalancierte, gut schmeckende Mahlzeit hin? So. Und all das kann man für sich lernen, wenn man so die Grundprinzipien dahinter lernt. Das heißt, so ein Baukastensystem letztendlich. Und dann muss man nur lernen, wie gehe ich einkaufen. Und das sind alles Routinen. Also ich kann da ja auch nur sagen, ich mache mir null Gedanken mehr über meine Ernährung. Auch beim Einkaufen. Also ich habe mit meiner Freundin schon öfter gesagt, du oder sie hat gesagt, wollen wir nicht mal so uns aufschreiben, was wir kochen? Und bisher nie dazu gekommen. Wir gehen halt einfach einkaufen. Wir haben halt unser, keine Ahnung, 10, 20 Gerichte im Kopf, die wir immer wieder kochen. Und so ist das bei jedem, aus der Vogelperspektive betrachtet, wiederholen sich bei jedem im Jahr einfach nur gewisse Mahlzeiten. Und die schmecken ja einem auch scheinbar gut. Das heißt, da ist für mich auch immer so ein Punkt, wir schauen uns die einfach an. Wenn das Ziel des Abnehmens noch nicht erreicht ist, wie kann ich diese Mahlzeiten einfach ein bisschen optimieren, damit man da auch besser abnehmen kann? Oder auch zeitunaufwendiger zu betreiben. Und dafür braucht es jetzt nicht unbedingt Meal Prep. Also natürlich kann Meal Prep so eine Lösung sein, aber muss es eben nicht. Das ist auch, wie viele denken, nämlich genauso. Ich brauche eben einen Plan oder ich muss dann auch vorkochen, aber ist Quatsch. Eine super einfache Sache zum Beispiel, die ich sehr praktiziere, ist abends die Mahlzeit mehr zu kochen und für den nächsten Mittag noch was über zu haben. Sofern man zweimal dasselbe essen mag. Das ist natürlich für manche auch schon ein Thema, aber sowas wäre eine Möglichkeit.
Ja,
Und
absolut, kann man ja
da.
auch ein paar Portionen einfrieren und dass man nicht jeden Tag das gleiche isst und dann abwechseln. Ja, nee, ich
Ja.
meinte Meal Preparation, ich musste tatsächlich an mich damals denken, mit diesem Überlebensmodus, wo du so nicht mal 5 Minuten hast. Da vielleicht, ja. Ich weiß nicht, beim zweiten Kind habe ich Energy Bowls gemacht. Ich dachte mir, damit ich immer was Gesundes da habe. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, zum einen, die sind echt kalorienreich. Du kennst ja Energy Bowls mit ganz viel
Ja,
getrockneten Früchten und Nüssen und
genau,
so
das,
weiter.
diese Datteldinger.
Ja, genau. Und dann ist die Frage, wie viele isst du davon?
Genau, also da wären wir auch wieder beim Punkt, nämlich was viele erstmal so machen. Ja, ich gucke, dass die Zutatenliste ein bisschen kürzer ist, natürliche Zutaten, ernähre mich dann in meinem Kopf gesünder als vorher, aber die Kalorien sind dieselben und dann nimmt man auch trotzdem nicht ab. Das heißt, klar, du versorgst deinen Körper besser mit Nährstoffen, aber es ist eigentlich auch nicht die Lösung. Und ja, da gebe ich dir recht, da geht es aber trotzdem nach demselben Prinzip zu schauen, welche Optionen gibt es denn, die ready to eat sind oder wo ich dann einzelne Kleinigkeiten vorbereiten kann, die dann quasi griffbereit sind. Weil da spielt natürlich die Verfügbarkeit eine Rolle. Wenn du, wie du es auch betitelt hast, im Überlebensmodus bist, dann bist du nicht offen für. Also dann ist die Kreativität komplett raus. Dann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, wie könnte ich jetzt was zusammen machen. Egal, ob ich gerade das beste Rezept gepostet habe, was super einfach ist, wirst du nicht machen. Du wirst gucken, was habe ich zu Hause, was kann ich jetzt direkt in meinen Mund stopfen. Fertig. Und
Genau.
da gilt es dann eben zu schauen, okay, welche besseren Optionen gibt es, was kann ich dann vielleicht in der Zeit nicht mehr einkaufen und was kann ich stattdessen einkaufen. Also Verfügbarkeit spielt in diesem Überlebenstunnelmodus eine ganz, ganz große Rolle.
Hattest du schon solche Frauen oder Männer, glaube ich, je weniger, aber wobei, warum nicht? Also Moms mit krassen Schlafmangel, die aber trotzdem währenddessen abnehmen wollen. Hattest du
Ja,
schon sowas?
das hat man immer wieder. Klar. Also ich sehe da kein Hindernis, weil mein Ansatz, der kommt mit allem klar, weil ich eben das so mache, wie ich es beschrieben habe. Dass man immer jedem zuhört und guckt, wo sind denn die Schwierigkeiten. Ich dann versuche halt da draus zu lesen, was ist jetzt wirklich das Problem, die Ursache. Weil, ganz ehrlich, es kommen viele immer mit irgendwelchen Begründungen, wo sie sagen, das ist jetzt das Problem, aber als Experte eben, das macht es ja aus, sieht man dann halt schnell, wo wirklich das Problem liegt. Und dann kann man halt auch andere Lösungen darbieten, wie die bisher probiert haben. Weil die meisten sind ja da, wo sie jetzt stehen, weil sie nur mit dem denken und umsetzen, was sie im Kopf haben. Aber das funktioniert ja nicht. Du kannst nicht erwarten, durch denselben Weg irgendwie ein neues Ergebnis zu erzielen. Und
Ja.
ich schaue mir dann immer an, okay, was halte ich da für realistisch? Und bespreche das mit den Personen und dann, was das in Maßnahmen bedeutet. Und in der Regel funktioniert das dann, egal wen ich vor mir habe. Das ist ja das Coole von so einem diätfreien Konzept, dass man halt so lernt, auch individuell seinen Körper besser zu verstehen und seine Bedürfnisse und dann auch entsprechend abnehmen kann. Natürlich ist es je nach Kontext, das muss man ganz klar dazu sagen, Genetik beeinflusst ja auch Abnehmen, aber es ist nicht maßgeblich. Genauso beeinflusst halt Schlafmangel das Abnehmen. Aber es macht Abnehmen nicht unmöglich. Es macht Abnehmen meistens nur nicht in dem Tempo möglich, was die eigene Erwartungshaltung einem vielleicht sagt. Also da muss man sich garantiert davon ab verabschieden, dass man 1 Kilo pro Woche verliert. So. Du schaust eher, was ist in meiner jetzigen Situation einfach möglich und realistisch? Das heißt, es ist auch immer viel Mindset-Arbeit, dass man halt wirklich realistische Ziele setzt, andere Erwartungshaltungen, weil das spielt da auch mit rein. Also das ist ja dieser Teufelskreis. Du setzt halt große Erwartungen an dich selber, kommst aber nicht so in die Umsetzung, weil halt eben deine Umstände nicht so optimal sind. Dann bist du frustriert, dann isst du nicht so optimal, dann ist der Schlaf noch schlecht, dann kommt das dazu, das dazu, das dazu und du kommst da nicht raus. Und da ist ja vorne erstmal auch die Einstellung zu dem Ganzen oft ein Thema. Und das gilt halt auch dann zu verändern, was auch ein ganz großer Teil bei mir immer ist, im Coaching.
Also no excuses.
Nee, auch das. Also ich bin da ja gebrandmarkt, tatsächlich durch meine Bodybuilder-Zeit. Für einen Leistungssport, jeder Sportler, ja. Also ich habe ja auch Athleten, die ich betreue. Die kriegen auch von mir echt harte Worte. So, weil das ist Leistungssport. Das ist was ganz anderes. Aber im Breitensport, ich möchte mich wohlfühlen in meinem Körper, langfristig vor allem schlank sein, da geht es viel mehr um lernen, netter zu dir zu sein und Dinge auch mal zu akzeptieren, dass sie gerade so sind, eine gewisse Geschwindigkeit am Abnehmen zu akzeptieren und eher die Langfristigkeit zu sehen, weil da ist halt der Riesenunterschied. Der Leistungssportler hat einen Wettkampf zu Tag X. Ob das jetzt der Bodybuilder ist, der Boxer oder was auch immer, der muss sich bis dahin vorbereiten. Das heißt, jeder Tag, der nicht optimal ist, ist verschenkt und wird einfach riskieren, dass er nicht optimale Leistung bringt. Aber unser Leben ist ja der Weg. Das heißt, du musst lernen, das auch zu lieben und da auch zu akzeptieren, dass das Leben eben spielt, wie es spielt. Wir können nicht beeinflussen, dass es keine Ups mehr gibt und nur noch Aufs, sondern wir müssen halt lernen, das alles mitzunehmen. Und dann ist halt Selbstakzeptanz und die Akzeptanz des Lebens, wie es einfach spielt, so super wichtig. Und deswegen gibt es nicht diese 0 und 1 Politik bei mir, die viele gerne erstmal so also an den Tag legen, die sehr, sehr vielen im Weg steht. Also der Perfektionismus, Gesundheitsperfektionismus, steht da vielen sehr, sehr, sehr im Weg.
Ja, hätte ich
Also,
nicht gedacht.
no excuses vielleicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich höre auf, mich auf externe Faktoren zu verlassen oder zu denken, da ist irgendwas, was mir das Leben zur Hölle macht und mich mein Ziel nicht erreichen lässt und sagt, ich übernehme halt Verantwortung für das, was ich beeinflussen kann wozu dann eben auch das Bewusstsein gehört, was kann ich beeinflussen und was nicht.
Mhm. So.
Aber eben nicht, ja.
Sich zwingen so. Oder
no matter what, ich bin jetzt 100% diszipliniert, weil meiner Meinung nach Disziplin, also wir brauchen Disziplin gerade am Anfang, um eine Veränderung anzustoßen. Aber dann ist Gewohnheit zu 100% das, was dich dorthin bringt, wo du hin willst.
Mhm. Weil,
also ich kann ja für mein Krafttraining oder für das, was ich jeden Tag mache, auch in meinem Beruf als Coach, da hält mich nicht Disziplin, das mache ich einfach. Da ist, ich muss da nicht auch jedes Mal mich wieder überwinden, nochmal das zu machen oder jetzt im Fitnessstudio nochmal hier eine Scheibe aufzulegen oder so. Das mache ich einfach, weil es auch Spaß macht. Also das ist auch so ein wichtiger Faktor im Abnehmprozess. Man muss auch so ein bisschen die Balance finden, also irgendwas finden, was einem auch Spaß macht. Auch wenn jetzt zum Beispiel viele sagen, Krafttraining sollte jeder machen. Jeder sollte so viel Protein essen. Aber du kannst dich nicht mit Fitnessstudios identifizieren, mit diesen, mit der stickigen Luft, mit den aufgepumpten Kerlen, die rumstöhnen oder so. Ja. Dann don't do it. Dann mach einfach eine andere Form von Krafttraining, weil es geht nur um diesen Begriff des Widerstandstraining. Das war vielleicht eigentlich der bessere Begriff, weil du musst nur lernen, irgendwie gegen Widerstand zu trainieren. Ob du das jetzt im Fitnessstudio an einem Gerät machst, mit dem eigenen Körpergewicht, mit Bändern, ist wurscht. Es geht erstmal nur darum, gegen Widerstand zu arbeiten und dann sollte das Ganze progressiv sein und ja, belastend. Das sollte halt immer ein gewisser Reiz auch da sein, weil wenn wir so ein bisschen, ich sag immer, ja, was habe ich eine Zeit lang gesagt, Gesundheitstraining machen, nur so ein bisschen Reha-Training, davon wirst du halt keinen großen Effekt haben.
Mhm.
Außer erhaltenden. Also erhalten kann ja auch für viele das Ziel sein. Aber wenn du jetzt sagst, ich will auch in meinem Körper vielleicht so ein bisschen Muskeln aufbauen oder auch diese gesundheitlichen Effekte vom Kraftsport haben, wie besseren Blutzucker und so weiter, dann musst du schon an deine persönliche Leistungsgrenze gehen. Aber es gibt da kein 0 und 1. Jeder muss das eine machen, wenn es um Krafttraining geht. Das heißt immer dieses Bodybuilder-Training oder so. Weil da ist ja gleich der Punkt. Da machen ja viele schon zu, weil sie sagen, nee, so wie du aussehen möchte ich nicht. Ich möchte jetzt nicht gleich zum Arnold Schwarzenegger werden oder hier eine Frau, die aussieht wie ein Mann.
Mhm.
Das, auch wenn das nie passieren wird, aber das ist ja die Vorstellung. Und daher müssen wir davon wegkommen, von diesem extremen Denken, dass wir irgendwas müssen, sondern nur das dahinter sehen.
Mhm. Absolut, kann ich nur bestätigen. Und sage ich immer, weiter probiert aus, gib nicht auf. Bei mir war es auch so ähnlich. Zuerst habe ich mir ein Trampolin geholt, eine ziemlich teure Anschaffung, wenn man so ein Markending nimmt. Stand halt ein Jahr lang da. Ich habe dann festgestellt, okay, ist nicht meins, aber was mache ich da? Lasse ich es verstauben und mache nie wieder was? Oder ich suche nach Alternativen. Dann bin ich ins Fitnessstudio und habe dann versucht, in dieser Pumperecke mit stöhnenden Typen zu trainieren. Ich könnte mich zwingen, ich könnte mich überwinden mit Disziplin und so, aber wenn es keinen Spaß macht, verläuft das irgendwann im Sanden. Deswegen ist es wichtig, irgendwas zu finden. Und es ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, so wie du es auch sagst.
Widerstandstraining.
Widerstandstraining, genau. Und das, du kannst auch mit Eigenkörpergewicht machen. Ja. Und bei No Excuses musste ich dran denken, weil ich habe viele, die mir folgen, die große Schlafprobleme haben mit den Kindern, aber es nie angehen, weil jetzt zahnt es gerade. Jetzt ist es eine Schlafregression. Jetzt sind wir im Urlaub. Jetzt ist es ein bisschen Schnupfen. Und so vergehen 3 Jahre. Und das ist dann, ich spreche nicht von Disziplin oder so. Es geht ja um Kinder, nicht um sich selbst. Aber wenn du immer wieder Ausreden findest, du musst die Ausreden gar nicht finden, dann sag dir selbst, ich werde 3 Jahre lang nicht durchschlafen. Ist so. Ich brauche keinen Schlafcoach, keine Schlafberatung. Es gibt immer irgendeinen Grund, es nicht anzugehen. Obwohl es eigentlich auch keine Raketenwissenschaft ist.
Ja. Da fällt mir der Begriff dafür gerade nicht ein, aber das ist für mich auch ein Phänomen, was natürlich sehr, sehr häufig auftritt, dass im Abnehmen man sagt, ja, jetzt ist ja erst noch der Urlaub und muss das noch machen. Ja, das sind dann oft, es sind aus unserer Sicht Expertensicht immer erstmal vielleicht ausreden, aber bei der Person ist es halt wirklich so, man denkt halt, man braucht ein perfektes Umfeld, um zu starten. Aber das ist ja nicht so. Also beim Abnehmen, es ist halt so, wenn wir uns diese ganze Abnehmindustrie, die ganzen Influencer anschauen, dann denkt man, okay, ich muss das machen, was die machen. Und natürlich denkst du, okay, ich brauche eine Phase, wo ich möglichst viel Zeit habe. Aber da auch bestes Beispiel. Es gibt ja, keine Ahnung, The Biggest Loser und etliche Programme, wo genau das gemacht wird. Die aus der Alltagssituation raus, in eine Situation, wo es nur darum geht. Die Ergebnisse in der Zeit sind natürlich super, überragend. Aber was passiert zu Hause? Da ist wahrscheinlich dann alles wieder dahin. Außer du hast dir vorher viele Gedanken gemacht, wie kannst du diese Routinen auch zu Hause festigen. Und deswegen sind die Bedingungen irrelevant. Also du musst halt eben da annehmen, was du hast und dann gucken, was kann ich verändern.
Passend dazu, ich habe ja einige Freundinnen, die Kinder haben und abnehmen wollen, möchten, sollten. Und so ziemlich jeder von denen sagt, ja, ich weiß ja, wie es geht, ich komme nur nicht dazu. Ich meine, da denke, ich weiß nicht, was sie wissen, wie das geht. Ich vermute, weniger Süßigkeiten oder Low Carb. Oder ich glaube, in irgendeinem Reel hast du es erzählt, habe ich irgendwo gesehen, Low Carb funktioniert, ja. Fasten funktioniert, ja. Aber dann mit dem Schlusswort, ist das denn alltagstauglich? Kannst du es dann dein ganzes Leben lang machen?
Ja, also da ist auch, viele haben vielleicht auch das Verständnis oder schon tausendmal gehört, Kaloriendefizit ist entscheidend. Und eben, ich müsste ja dann nur mal, müsste ich Kalorien zählen. Ich müsste ja dann nur mal dreimal die Woche auch Kraftsport machen. Ich müsste ja nur mal 10.000 Schritte machen. Aber ich mache das ja alles nicht. Und genau dieses Denken ist es, das dich davon abhält. Du musst halt wegkommen, dass das wirklich die Lösung ist. Sondern die Lösung ist das, was du bisher machst, einfach in diese Richtung irgendwo zu verbessern. Und du weißt, in 90, wenn nicht sogar 95% der Fälle, in denen Leute denken, sie wissen, wie es geht, wissen sie nicht, wie es geht. Also sie kennen die Theorie des Abnehmens, aber sie wissen nicht, wie man es umsetzt. Und dann vor allem noch nicht mal, wie man es langfristig umsetzt. Und dann vor allem, wie setzt man langfristig gut um. Ne, also, keine Ahnung, Kochen ist vielleicht ein gutes Beispiel. Viele wissen vielleicht in der Theorie, wie ich Sachen kochen kann. Ich benutze irgendwie einen Topf, ich benutze einen Löffel, schütte das zusammen, aber warum schmeckt dann dasselbe Gericht von 5 Köchen immer 5 unterschiedlich? Von dem einen kannst du es gar nicht essen und bei dem anderen sieht es aus wie aus dem Gefängnis. So, bei dem anderen ist es ein Sterneessen und das hat doch viel mit wirklich auch Erfahrung zu tun und ob ich weiß, wie es wirklich geht. Also nicht nur die Theorie dahinter, sondern auch Praxis und ja, dann das Prinzip dahinter verstanden zu haben. Und Kochen ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil auch da geht es nur um Basics, Basics an Zutaten zusammenzuführen und die führen, wenn man das auch so ein bisschen raus hat, auch immer zu einem guten Ergebnis ja, auf täglicher Basis. Und der Sternekoch, der kennt dann das Ganze, der hat das nur perfektioniert, auch über die Jahre und ein kreatives Verständnis für das alles. Und schwuppsdiwupps hast du halt was Überragendes. Und das ist halt, wenn jetzt jemand hier zuhört und das auch schon mal gesagt hat, ja, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, dann gesteh dir endlich ein, du weißt nicht, wie es geht, vor allem nicht die Praxis. Ja. Das ist nämlich ein großer Unterschied, wie man immer so schön sagt, die Theorie und Praxis ist sehr, sehr unterschiedlich. Da vielleicht nochmal kurz das aufzugreifen, was du eben gesagt hast mit, ich muss ja noch das und das. Oder gerade bekanntes Beispiel, was ich auch gesagt habe, ja, ich ist jetzt erstmal Urlaub und das ist, dann ist da. Und dann sage ich immer, ja, essen tust du doch in der Zeit, oder? Warum dann nicht optimiert? So. Ja, dann denken viele, ah ja, dann muss ich doch vorkochen und so weiter. Nee. Es geht immer darum zu schauen, wenn du jetzt, sag mal, du hast einen Arbeitsalltag, stehst morgens auf, frühstückst zu Hause. Dann sind da viele Optionen, was du optimieren kannst. Also da sind erstmal alle Optionen. Dann kommt aber der schwierige Part für viele, okay, ich bin auf der Arbeit, was mache ich dann? Da habe ich jetzt nichts mit. Ich habe nichts vom letzten Tag. Ich habe eine Kantine. Habe ich noch häufige Situationen im Coaching. Oder ich habe halt irgendwie nur einen Imbiss um die Ecke oder keine Ahnung, einen Snack oder einen Supermarkt. Und genau da gilt es halt zu schauen mit eben Praxiswissen, was kann ich in all diesen Optionen machen? Was sind Optionen für mich? Und dann ist das Ganze auch schon easy, weil du musst letztendlich lernen, in jeder Lebensphase deines Lebens, des Jahres, Optionen zu finden, die mehr zu deinem Ziel passen. Und dann wiederum wirst du einen anderen Lebensstil leben, mit einer anderen Identität irgendwo auch. Und dann wirst du auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Und je früher man zu dem Schluss eben kommt, dass es nicht darum geht, ein System über einen drüber zu stülpen mit Meal Prep, Ernährungsplänen, Low Carb, hast nicht gesehen, sondern mehr sein eigenes zu finden und zu optimieren, dann wird man auch langfristige Ergebnisse erzielen.
Genauso individuell wie der Babyschlaf, muss ich dazu sagen. Es gibt kein Szenario A, Szenario B, das ist für dein Kind, das ist für dein Kind, das ist alles so Bausteine, je nach Situation, je nach Familiensituation. Habe ich dich unterbrochen?
Nee, 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 alles gut.
Mir schwebt noch eine Frage im Kopf. Ich mag gerne Zahlen und ich höre immer unterschiedliche Zahlen. Wenn du es prozentual sagen würdest, wie viel Ernährung und wie viel körperliche Aktivität oder sagen wir in dem Fall Sport eine Rolle spielen. Klar, gehört alles zusammen, aber wie ist das prozentual?
Würde ich zwei Art von Kunden, die ich habe, unterscheiden. Wobei ich letztere Gruppe immer weniger habe, weil da die Bereitschaft zu dem auch entsprechend nicht so da ist. Also wenn du Personen hast, die schon sehr schlank sind, also wo wir ja, normalen BMI haben, sogar wirklich überdurchschnittlicher Körper, wo ich dann auch die meisten sagen, die allermeisten da draußen werden dich beneiden um deinen Körper. Dann wird Sport immer wichtiger. Wenn wir jetzt aber Übergewicht haben oder gar Fettleibigkeit, also BMI über 30 und Co., dann ist das nahezu 90% über die Ernährung zu regeln. 95%, wenn nicht sogar. Der Punkt ist nur auch, da spielen dann Faktoren wie Stressmanagement, emotional, also Umgang mit seinen Emotionen, Schlaf und so weiter, alles auch eine Rolle, die wiederum die Ernährung beeinflussen. Aber grundlegend ist dann die Ernährung der Hebel, den man da mehr angeht, wenn man jetzt nur in Ernährung und Training unterteilen mag, weil wir haben ja eigentlich Ernährung, Training, Psyche, dann Umwelt. Es gibt so viele Faktoren, die das beeinflussen. Aber wenn wir jetzt nach diesem klassischen, was ist wichtiger? 100% die Ernährung, weil ich, das ist auch was, was ich früh erkannt habe, weswegen ich dann Ernährung studiert habe und nicht Sportwissenschaften.
Ja,
Weil
cool.
Sport ist halt, ja, wenn du Marathons laufen willst, dann musst du dafür trainieren. Wenn du Boxer werden willst, musst du boxen. Wenn du Kraftsportler werden willst, musst du Gewichte heben. Wenn du Bodybuilder werden willst, musst du Gewichte auf eine gewisse Art und Weise heben. So, das ist alles spezifisches Training, was dann einem spezifischen Ziel dient. Aber es gibt kein Abnehmtraining.
Ja, eben.
Das gibt es halt
So.
nicht.
Gegen Bauchfett dann den Bauch trainieren wird
Genau,
nicht
das so lokale
funktionieren.
Fettverbrennung. Also streng genommen gibt es Prozesse, die da in Gang kommen, aber das spielt für die Masse gar keine Rolle. Also da reden wir von verschiedenen Rezeptoren, aber da will ich gar nicht reingehen, weil das ist zu viel Detail,
Wissenschaftlich.
das auch irrelevant ist für die meisten.
Cool.
Ja, jetzt haben wir ganz viel Interessantes, glaube ich, besprochen. Da konnten viele einiges mitnehmen. Vielleicht machen wir jetzt so ein bisschen den Abschluss mit einer Zusammenfassung und auch nochmal so, was es vielleicht zu vermeiden gibt, wenn man einen guten Schlaf haben will und was so die Go-Tos sind, was man machen sollte. Ja, wir haben jetzt ja so vieles besprochen. Ein Schlaftagebuch kann jeder mal für sich machen, generell bezogen auf den ganzen Lebensstil. Eine Statuserhebung von dem ist auch so ein Teil meines Prozesses, so wie bei dir auch. Dass man immer erstmal guckt, wo steht man, ist super wichtig. Und dann auch schaut, was sind seine Bedürfnisse. Routine haben wir besprochen, unter Schlafritual auch wichtig, der individuelle Schlafdruck, Schlafbedürfnis, sowas. Ja, jetzt vielleicht so Was sind denn so die wichtigsten Punkte beim Schlaf? Also worauf sollte man achten, damit man das Optimum aus seinem Schlaf rausholt? Was fällt dir da so ein?
Also was mir die ganze Zeit im Kopf schwebt, besonders nach unserem Gespräch, dass wie eng Ernährung mit dem Schlaf zusammenhängt. Stichwort Koffein, Zucker, fettreiche Ernährung. Also dadurch kann man es auch sehr gut beeinflussen. Also natürlich gesunde Gewohnheiten, rechtzeitig ins Bett gehen, nicht zu viel Screentime vor dem Schlafen gehen, aber auch Ernährung im Laufe des Tages. Also für Kinder, aber auch für Erwachsene. Ich schaue, wenn ich mit Kindern bzw. mit ihren Eltern arbeite, dann schaue ich mir nicht nur den Schlaf, sondern auch Ernährung an. Was essen die Kinder denn tagsüber? Und da kommen auch manchmal spannende Sachen raus. Wie du auch gesagt hast, Kinder sind auch kleine Wesen, die sind auch Menschen, die sind kleine Menschen, aber das ist alles ziemlich ähnlich und hängt
Genau, die
alles
handeln
zusammen.
halt noch mehr nach Intuition, weniger nach dem, was sie gelernt haben, weil eben der Erwachsene kann noch mehr reflektieren und dann auch über die Willenskraft arbeiten. Ah, nee, ich sollte jetzt das nicht essen, sondern eher das. Aber das Kind wird immer das nehmen, was ja, was es intuitiv als richtig für richtig hält.
Ja, genau. Außer die Eltern legen das Falsche auf den Teller.
Genau, also da ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Da mache ich auch noch mal einen Podcast wahrscheinlich drüber. Man kann natürlich den Kindern super viel mitgeben, weil die lernen ja am Anfang einfach nur über Adaption. Das heißt, die schauen, was machen die Eltern in verschiedensten Situationen. Darunter zählt auch, die Mama ist aufgelöst, der Papa ist aufgelöst emotional. Die gehen erstmal in die Psychoschublade, dann ist das Kind so, ah, ich habe irgendwelche Emotionen, ich gehe erstmal zum Süß. So. Und wenn du das nicht willst, dann versuch da schon mal anzusetzen. Mach's vielleicht von mir heimlich, sodass gar niemand das mitbekommt. Aber das sind eben so Punkte, wo wir dann unseren Kindern schon mitgeben, wie sie sich verhalten. Weil die lernen eben über dieses, ja, ich schaue mir an. Ist da irgendwo ein Mechanismus, der sich schon erprobt hat, den ich übernehmen kann? Oder ist irgendwo Gefahr und man lernt es darüber, aber das lernt man auch meistens nur, dass die darüber, dass die Eltern einem sagen, du solltest jetzt nicht auf die Straße rennen, du wirst immer wieder angemeckert oder zurückgezogen, wenn du es machst. Und dann verbindest du das irgendwann mit negative Emotionen, Autos, Straße so und schwuppsdiwupps hast du eben da den Riegel vorgesetzt, dass das Kind das auch von sich aus nicht macht.
Ja.
Also da können wir sehr, sehr viel über die Vorbildfunktion machen.
Absolut.
Jetzt allgemein Tipps vielleicht, also grundsätzlich erstmal gucken, dass man 7 bis 9 Stunden Schlaf einplant, ist ganz wichtig, ausgenommen auch der Einschlafzeit, gell? Ganz wichtig, dass man halt nicht denkt, ja, ich liege da jetzt noch 1/2 Stunde im Bett und das zählt ja dazu, das heißt 6,5 Stunden Nettozeit reichen schon. Nee, also es geht wirklich um die Netto-Schlafzeit und dann am besten noch durch. Was natürlich bei jungen Eltern schwieriger ist. Aber wir reden jetzt hier einfach nur von den allgemeinen Empfehlungen. Dann steht Schlafraum. Also darüber haben wir noch gar nichts gesagt, aber du hast es schon angesprochen mit dem Melatonin. Es spielt halt eine unheimliche Rolle für den Schlafwachrhythmus. Auch wie dunkel es nachts in deiner kleinen Höhle ist. Und daher kommt es nämlich auch. Wir sind so viel programmiert von der Uhrzeit noch. Also schau entsprechend, dass es dort, wo du schläfst, sehr, sehr dunkel ist und kalt. Also
Ja.
so 17, 18 Grad oder so. Das heißt, Heizung sollte da auf gar keinen Fall nachts laufen.
Ja, Luftfeuchtigkeit so im Zusammenhang mit Heizung. Wenn man vorwärmen muss, dann auf jeden Fall einen Luftbefeuchter reinstellen, sage ich zumindest bei Kindern, weil wenn die Luft zu trocken ist, dann
Ja.
trocknen die Schleimhäute aus und die haben mehr Durst in der Nacht. Bei Erwachsenen genauso.
Auch ein Punkt, definitiv. Also dunkel, gute Luftfeuchtigkeit, kalt. Dann auch was, jegliche Reize nachts, die dich wach machen könnten, weg. Also irgendwas, was Geräusche macht. Guck, dass das nicht in deiner Nähe ist. Also auch da wieder klar, Kids, so Babyphone und so, das kannst du nicht, das zählen wir jetzt nicht dazu. Aber alles, was du sonst hast, wenn dein Handy nachts auf laut ist oder so und zwischendurch immer mal bimmelt, weil Instagram, keine Ahnung was, macht das einfach nicht. Also so Sachen, wenn es geht, vermeiden, weil klar, auch wieder hier wie beim Koffein, ja, ich höre das ja gar nicht. Glaub mir, dein Unterbewusstsein bekommt das mit und du schläfst dann nicht so tief, wie wenn dann nichts um dich wäre, weil das hat was auch mit dem Sicherheitsbedürfnis des Organismus zu tun. Der ist, du hast halt immer so ein, du bekommst alles um dich rum mit und das hat auch einen Sinn, weil es hätte früher in der Urzeit ein Säbelzahntiger in deine Höhle kommen können, den hast du hören müssen. Deswegen sind wir da schon auch irgendwo bewusst und sind dann auch direkt da. Und deswegen gilt es, alles, was da kommt oder aufkommen könnte, zu vermeiden. Also das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und dann bei Melatonin gibt es ja noch einen ganz wichtigen Punkt, den hast du auch schon benannt, bei den Kids auch rauskommen. Möglichst in der ersten Tageshälfte, am besten am Morgen, Sonnenlicht abbekommen. In den dunklen Jahreszeiten ist es eher schwierig, ja. Aber ansonsten da schauen, dass man da rauskommt an die frische Luft, in optimalem Verhältnis vielleicht auch mit Bewegung. Dass wir auch schauen, dass wir uns als Erwachsene auch belasten und da eben auch Neurotransmitter ausschütten, die wiederum den Schlaf dann am Abend fördern. Das heißt, wie du deinen Tag startest, beeinflusst auch, wie du ihn beenden kannst. So, ganz, ganz wichtig. Und seitens der Ernährung ist es so, Kohlenhydrate am Abend können helfen, vor allem wenn du diese so vermieden hast. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir abends auch schon eine gute Pause einlegen sollten bis zum Schlafen. Also da sollten schon ein paar Stunden vergehen, so 3, 4 Stunden. Im Optimalfall isst du auch jetzt nichts Schwerverdauliches. Interessanterweise, das, was viele auch gerne abends essen, ist Salat. Rohkost ist schwerverdaulich. Also das ist jetzt auch nicht optimal, aber da muss auch jeder lernen, auf sein Körpergefühl zu hören. Jeder verdaut so ein bisschen anders. Und wenn du Sachen gut verdauen kannst und merkst, da ist dein Schlaf auch kaum von beeinflusst, dann go for it. Ich zum Beispiel kann von meiner Person sprechen, wenn ich eine Pizza abends esse, sehr, sehr spät, wache ich morgens auf und mein Gesicht ist gefühlt so, als hätte ich die Nacht durchgemacht. So, also da darf man dann für sich erkennen, okay, ha, das ist vielleicht in der Regel nicht so gut, so spät. Genauso Snacks abends auf der Couch können genauso wirken. All für das gilt es mal, Bewusstsein aufzubauen über so ein Tagebuch vielleicht, und dass man auch mal schaut, wie schlafe ich denn und was beeinflusst das alles. Genau da. Auch die Ernährung spielt da eine große Rolle. Und dann haben wir es auch schon gesagt: Koffein, Alkohol. Also Koffein kann im Extrem so sein, dass du 12 Stunden vor dem Schlafengehen Koffein meiden musst. In der Regel sind es auch 6 bis 8 Stunden, die man da vermeiden sollte. Das heißt, am Nachmittag meistens so den letzten Kaffee trinken. Ansonsten Alkohol, ja, in der Regel gar nicht. Und am besten dann auch nicht abends. Aber das ist meistens der Punkt, wo wir Alkohol trinken. Deswegen da vielleicht eher die Ausnahme sein lassen. Ja, was haben wir noch? Licht, genau. Screen Time, also auch gerade vorm Schlafen gehen, runterschrauben, so gut es geht. Und bitte nicht den Fehler machen, wenn du nicht schlafen kannst oder wenn du nachts aufwachst, bitte nicht das Handy benutzen. Das macht es nämlich nicht besser, sondern eher dann mit einer dunklen Leselampe ein Buch lesen oder so oder gar irgendwas anderes machen, aber nicht das, weil das sendet wieder die falschen Signale. Ja, grundsätzlich auch so ein Thema, was wir haben. Dadurch, dass wir immer und überall Licht haben, ist unser Körper auch so minimal verwirrt. Ja, genau, genügend Bewegung haben wir schon genannt. Ich glaube, da haben wir alle Basics so benannt, die so wichtig sind für einen guten Schlaf. Und wenn du die versuchst zu meistern, wirst du da sehr, sehr viel rausholen können. Und da auch an der Stelle wieder ein Hinweis: bitte nicht den Perfektionismus jetzt aufkommen lassen und denken, ah, da muss ich das morgen alles schon umsetzen, sondern gucken, erstmal Statusaufnahme machen und dann gucken, was ist vielleicht das, was mir am einfachsten fällt, jetzt direkt umzusetzen und mit dem zu starten. Und dann das nächste, wenn das erstmal, ja, sich eingependelt hat, wenn das zur Routine geworden ist. Und dann immer vorarbeiten, weil es ist ein lebenslanger Prozess. Also du willst einen neuen Lebensstil, du willst einen neuen Menschen, eine neue Version von dir selber kreieren, und das darf seine Zeit dauern. Und habe da nicht die Erwartung, dass es irgendwie durch eine 8- oder 12-Wochen-Challenge oder irgendwas anderes gelöst ist.
Absolut.
Ja, ich denke, das war ein super Austausch wieder für alle. Und jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal. Wo findet man dich, wenn man da auch ein Thema hat mit dem Thema Schlaf und gerade mit kleinen Kids zu Hause? Wie, wo bist du zu finden und wie tritt man am besten mit dir dann in Kontakt?
Sehr gerne. Bei mir ist es ganz einfach. Ich heiße So geht schlafen, alles zusammengeschrieben bei Instagram oder www.sogehtschlafen.de. Da bin ich zu finden.
Super easy. Das heißt, einfach bei Instagram anschreiben, Problem schildern und dann kann man da gerne mal schauen, was dann zu tun ist. Alles schön. Klar. Julia, ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich auf das Feedback der Community. Ich denke, da konnten sie einiges wieder mitnehmen. Und ja, vielen, vielen Dank. Und wir schreiben und sehen uns bestimmt nochmal. Und ja, vielen, vielen Dank.
Danke, Timo. Danke dir auch. Hat Spaß gemacht.
Das ja, war's für heute bei Diätfrei abnehmen. Danke. Wenn dir der Podcast auch gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Deine Unterstützung hilft uns, noch mehr Menschen auf ihrem Weg zu einem leichteren Leben zu begleiten. Tust du dich noch schwer, deinen eigenen Weg zu finden? Dann zögere nicht und lass Timo dir helfen. Besuche jetzt www.coach-timo-wagner.de und sichere dir dein kostenfreies Beratungsgespräch. Bis zum nächsten Mal.